Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und thematisch geht es heute sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück, so ungefähr 40.000 Jahre. Ja, vielleicht könnt ihr es euch denken, es geht um diese urgeschichtlichen Funde hier in der Gegend und die Fundstellen, auch das wird man nachher noch etwas genauer erzählen, die sind inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. Und aus diesem Anlass ist Herr Johannes Wiedmann vom Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren bei uns zu Gast. Hallo, Herr Wiedmann.
Guten Abend.
Oh, jetzt habe ich, glaube ich, doch den falschen Regler erwischt. So, jetzt ist der richtige. Also, manchmal ist es... Also, Herr Wiedmann, wenn wir so eine kleine Vorstellungsrunde machen, wenn Sie so ein bisschen was zu Ihrer Person erzählen, gerne auch ausführlich.
Ja, ich bin Archäologe und arbeite in Blaubeuren am Urgeschichtlichen Museum und habe mich schon lange Zeit, eigentlich seit meiner Magisterarbeit, mit der Steinzeit befasst und bin dort im Haus jetzt heutzutage als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt, muss aber auch alle möglichen anderen Aufgaben erfüllen. Das heißt, ich muss Besucher betreuen, ich muss mich um Programme kümmern, ich gehe mit den Leuten an die Fundstellen raus. Teilweise geht es bis zu Hausmeistertätigkeiten, die ich da erledige.
Das heißt also im Winter unter Umständen noch Schnee schieben.
Soweit geht es dann wiederum nicht.
Okay. Ja, Herr Wiedmann, wie kommt man eigentlich zur Archäologie? Wurde Ihnen das in die Wiege gelegt oder wie ist eigentlich so Ihr Interesse an der Archäologie erwacht?
Ich denke, ich bin da schon ein bisschen genetisch vorbelastet. Mein Vater war auch schon sehr an Geschichte interessiert, allerdings mehr an mittelalterlicher Geschichte. Das war mir dann wiederum zu jung und so bin ich einfach weiter in die Vergangenheit gereist und bin schließlich bei der Steinzeit gelandet. Und ich finde es einfach einen ganz, ganz spannenden Zeitraum für uns als Menschheit.
Und wo haben Sie dann das Ganze studiert?
Ich habe in München und in Tübingen studiert.
Und Sie haben ja vorher oder vielmehr auf meinem Spickzettel steht, ja, MA als Abkürzung, Magister Artium, wenn ich mir so das so mit meinem irgendwo im Hinterkopf habe. Und was war denn das Thema Ihrer Arbeit? Wahrscheinlich irgendwas Steinzeit.
Es waren Felsgesteingeräte aus zwei Siedlungen am Bodenseeufer. Mhm. Also ein jungsteinzeitliches Thema in dem Fall. Aber in der Zwischenzeit bin ich eigentlich vollständig in der Altsteinzeit gelandet.
Ja, und um dieses Thema geht's auch heute. Und fangen wir mal mit der Grabungsgeschichte an. Die ganzen tollen, ich muss wirklich sagen, tollen Sachen, ein paar Dinge kenne ich ja alles nicht. Die ganzen tollen Sachen, die hier gefunden wurden, das ist ja schon ein Weilchen her, also in Bezug auf unsere Zeitvorstellungen. Wann hat denn das mit den Grabungen angefangen?
Die erste archäologische Ausgrabung bei uns hier in der Gegend am Südrand der Schwäbischen Alb fand 1861 statt. Und zwar im Lohnetal an der Bärenhöhle im Hohlenstein. Da hat Oskar Fraß ausgegraben. Oskar Fraß war Paläontologe, zumindest in seinem zweiten Beruf, im ersten Beruf war er Theologe. Und das heißt, er hat sich für die Knochen der eiszeitlichen Tiere interessiert, für die Höhlenbärenknochen. Er hat bei dieser Ausgrabung auch um die 10.000 Höhlenbärenknochen gefunden. Also eine ganze Menge.
Naja, die haben sich da also wohl gefühlt.
Ja, die haben dann natürlich einen Winterschlaf drin gehalten, solche Sachen. Fraß hat dann 5 Jahre später an der Schussenquelle gegraben, in dem Höhenrücken zwischen Bad Buchau und Bad Schussenried. Und da hat er festgestellt, dass in der gleichen Schicht, aus der diese Knochen eiszeitlicher Tiere kamen, auch Werkzeuge rauskamen, die Menschen zurückgelassen haben. War forschungsgeschichtlich ganz wichtig. Das war der erste Nachweis, dass es bei uns in Mitteleuropa in der Eiszeit Menschen gegeben hat. Er ging daraufhin nochmal in die Bärenhöhle zurück, hat einen Teil von seinem Aushub nochmal umgedreht und festgestellt, dass auch da Werkzeuge drin waren. Er hat es nur übersehen, er hat nicht gewusst, wie die ausschauen, wie er die erkennt. Die Ausgrabungen gehen dann weiter. Eine wichtige Ausgrabung war dann 1906 bei uns im Achtal an der Sirgensteinhöhle. Da hat der R.R. Schmidt aus der Universität Tübingen ausgegraben und der wollte herausfinden, ob es bei uns auf der Schwäbischen Alb in den Höhlen auch solche Schichtenabfolgen, also verschiedene altsteinzeitliche Schichten übereinander gibt. Und das ist ihm an der Sirgensteinhöhle gelungen mit 8 altsteinzeitlichen Schichten übereinander. Die unteren 2 aus der Neandertalerzeit, die drüber dann alle von uns modernen Menschen. War noch was Spannendes dabei? Die Werkzeuge, die aus diesen Schichten rauskamen, haben gleich ausgeschaut oder waren vom gleichen Typ wie die Werkzeuge, die man aus den französischen Fundstellen kannte. Und deswegen hat man dann bei uns auch die französischen Begriffe für die Kulturstufen übernommen. Deswegen gibt es bei uns ein Orignacien, ein Gravettien, ein Magdalénien, weil dort war es einfach schon definiert. Dann nächste wichtige Ausgrabung 1931 an der Vogelherdhöhle im Lohnetal unter Leitung von Gustav Rieck. Und bei dieser Ausgrabung kamen das erste Mal solche kleinen Elfenbeinfigürchen raus, 10 Stück in der Größenordnung. Und es war eben das erste Mal, dass man aus dieser ganz frühen Zeit von uns modernen Menschen, eben aus der Zeit, heute datieren wir sie auf 40.000 Jahre vor heute, solche Funde hatte. Weltweit wohlgemerkt.
Klein, sorry, dass ich hier nachhake, Sie haben es mir gezeigt, aber die draußen, wie viel Zentimeter? Etwa 5 Zentimeter, 10?
Das geht bis 5 Zentimeter sowas. Mhm. Wir haben eine Ausnahme, das ist der Löwenmensch, der im Hohlenstein Stadel gefunden wurde 1939, also ein paar Jahre später. Allerdings damals noch nicht erkannt als Figur oder zumindest nicht welche Figur. Und der hat ja in der Zwischenzeit eine Größe von 31,1 Zentimeter, ist also deutlich größer. Aber die ganzen anderen bewegen sich so in dem Bereich 5 Zentimeter, 6 Zentimeter, vielleicht nur 7 Zentimeter.
Bloß, um die Definition mal klein, mal genauer zu erfragen. Gut, machen wir weiter mit der Geschichte. Also wir waren jetzt gerade Vogelherdhöhle und dann haben sie von 1939.
Genau. Der Löwenmensch hat ja eine ganz eigene Geschichte. Der lag dann ja 30 Jahre in einem Zigarrenkistchen drin in einzelnen Elfenbeinstückchen. Und erst 1969 hat Joachim Hahn, auch von der Universität Tübingen, erkannt, dass da was Geschnitztes drin liegt und hat dann in ein paar Nächten zusammen mit 2 Studenten die erste Zusammensetzung vom Löwenmenschen zusammengebracht, zusammen gepuzzelt, muss man sagen, weil es sind sehr, sehr viele Stücke gewesen. Die Figur ist dann ja durch gewisse Umstände mit der Zeit immer vollständiger geworden. Und in den letzten Jahren hat man ja in der Fundstelle nochmal eine Nachgrabung durchgeführt, wobei aus einer bestimmten Schicht, die schon mal durchgegraben war, also nicht mehr in Originallage war, kamen eine ganze Menge Elfenbeinstückchen raus und es wurde ziemlich schnell klar, dass die zum Löwenmenschen dazugehören, weil man anpassende Stücke drin hatte. Daraufhin hat man den jetzt ja 2013 dann nochmal komplett zerlegt und neu zusammengesetzt. Und in der neuen Form ist er jetzt eben hier im Ulmer Museum zu besichtigen.
Ja, da gab es auch mal eine Fernsehdoku. Also ich habe mir das angeguckt. Puzzeln ist ja noch sehr vorsichtig ausgedrückt, was das für eine Arbeit war, um sowas zusammenzustellen wieder.
Ein 3D-Puzzle mit in etwa 1000 Teilen. Aber muss auch dazu sagen, er besteht jetzt aus in etwa 300 Teilen. Das Restliche sind alles ganz kleine Elfenbeinstückchen, wo man keine passenden Bruchkanten findet, die deswegen nach wie vor in der Kiste liegen. Wir wissen, die gehören dazu zu ihm, aber wir wissen nicht, wo sie hingehören. Ganz einfach.
Vielleicht gibt es da mal irgendwelche künstlichen Intelligenzprogramme, die das dann wissen und das dann mit irgendwelchen Roboterarmen dann dahin bappen, wo es hingehört.
Schauen wir mal, warten wir es ab. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben.
Okay, ich glaube auch eher nicht. Ja. Also Löwenmensch.
Löwenmensch war das.
Gut. Aber damit hat es ja noch nicht aufgehört. Ich meine, soweit ich das weiß, gehen ja die Grabungen, glaube sogar aktuell noch, irgendwo immer noch gegraben. Also wie ging es weiter?
Geht dann eigentlich in die 50er Jahre weiter nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz einfach, gibt es nochmal Untersuchungen im Lohnetal, aber dann auch bei uns im Achtal, die Brillenhöhle ist da zum Beispiel gegraben worden, eigentlich auch ein spannender Fundort, wenn wir auch bisher keine so sensationellen Funde jetzt draus haben. Dafür haben wir aus diesen Ausgrabungen eigentlich die einzigsten Menschenknochen weit und breit. Nach diesen Ausgrabungen in der Brillenhöhle und auch in der großen Grotte bei Blaubeuren hat Gustav Rieck dann angeregt, dass man bei uns in Blaubeuren einen Ausstellungsraum einrichtet, wo eben diese Funde, die Ergebnisse dieser Ausgrabungen präsentiert werden. Und das war dann 1965 der Anfang des urgeschichtlichen Museums Blaubeuren. war in einem Raum untergebracht im ehemaligen Spital, im heute ehemaligen Spital der Stadt Blaubeuren. Damals war es noch Spital, war nur Altenpflegeheim drin in diesem Haus, wie seit 600 Jahren insgesamt. Und die Bewohner dieses Altenheims haben auch diese Ausstellung betreut.
Mhm. Ist das in der Nähe vom Klosterhof? Oder
weil? Nein, das ist, wenn man vom Bahnhof her Richtung Stadtmitte geht, kommt eine Ampel, wonach eigentlich die Altstadt anfängt. Und da das zweite Gebäude auf der rechten Seite, ein ziemlich großer Gebäudekomplex, das ist das Spital, bevor dann die Stadtkirche kommt.
Ja, weil klar, wenn man das nicht weiß, klar, man denkt immer, ja, Kloster
hat mit Lauthof, Kloster, solche. Nein, hat mit schon Kloster nichts zu tun, ist eine städtische Angelegenheit. Ein städtisches
Spital.
Ja, dieses Spital.
Aber vielleicht vor der Musik, bevor wir dann auch noch ein bisschen genauer auf das Museum eingehen, noch eine Frage für alle, die es jetzt nicht mehr so genau wissen, vielleicht auch noch was im Hinterkopf. Ich habe ja zu eingangs erwähnt, dass die Sachen so ungefähr grob 40.000 Jahre alt sind. Wie stellt man denn sowas fest?
Das wird über andere Funde aus den Schichten festgestellt, also datiert, die man eben datieren kann. Wir könnten diese besonderen Funde auch datieren. Das heißt aber, wir brauchen immer ein Stück davon, um daran eine Radiokarbon, eine C14-Untersuchung durchzuführen und dadurch zu datieren. Und von diesen besonderen Originalen will man natürlich normalerweise kein Stück wegnehmen. Das heißt, man nimmt andere Funde aus der gleichen Schicht, die datiert man. Und wenn die Sachen in der gleichen Schicht liegen, müssen wir auch davon ausgehen, dass sie aus der gleichen Zeit stammen.
Also vielleicht zur Erklärung, diese C14-Methode, der Kohlenstoff ist ja normalerweise C16 und C14 ist ein Radioisotop, wie das so schön heißt. Und wie alle diese radioaktiven Stoffe hat es so eine gewisse Zerfallsrate und über den radioaktiven Zerfall kann man das Ganze dann zurückrechnen. Muss natürlich, wie mir der Wiedmann in der Vorbesprechung erzählt hat, sehr genau aufpassen, weil der Kohlenstoffgehalt oder sonst wie in der Atmosphäre auch nicht immer konstant war, mehr oder weniger. Da ist mal wieder ein Vulkan ausgebrochen, hat sich es mal wieder geändert. Also eine ziemlich komplizierte Sache, aber man kann doch relativ genau, also wenn man in diesen großen Zeiträumen denkt, relativ genau sagen, dass das alles so um die 40.000, Sie haben da so einen schönen Ausdruck gebracht, vor heute. Sagen Sie gerade zu dem Begriff noch kurz was.
Dieser Begriff vor heute ist für uns jetzt als Archäologen in diesen Bereichen wichtig, weil wir haben ja viele verschiedene Zeitrechnungen auf der Erde. Und man hat dann eben so in den Anfängen dieser C14, dieser Radiokarbon-Methode festgelegt, dass vor heute den Zeitpunkt 1950 betrifft, nach unserer Zeitrechnung. Und das heißt immer, das nennen wir vor heute die 60 Jahre, 67 Jahre, die seitdem vergangen sind, sind in diesen Zeiträumen nicht wichtig jetzt bei dieser Methode.
Okay, gut. Dann also nach der Musik so ein bisschen genauer zu dem Thema Urgeschichtliches Museum. Und dann müssen wir noch auf die Funde noch etwas genauer eingehen. Was ist jetzt eigentlich gefunden worden? Wie ist die zeitliche Einordnung? Ein bisschen haben wir ja schon was dazu gesagt. Und was vielleicht das Interessanteste an dieser Geschichte ist, was sagen eigentlich diese ganzen Funde über die Lebensweise dieser Menschen aus, die diese Gegend hier um Ulm rum besiedelt haben? Das Thema unserer heutigen Plattform, das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren, damit zusammenhängend das Weltkulturerbe der UNESCO und bei uns zu Gast Johannes Wiedmann vom Museum in Blaubeuren. Herr Wiedmann, vielleicht noch ein paar Worte oder auch mehr zu dem Thema, zu weiteren Ausgrabungen, auch zu sogenannten Nachgrabungen, wie Sie das so schön genannt haben.
Ja, das Ganze, die wichtigen Ausgrabungen dann wiederum gehen bei uns Mitte der 70er Jahre durch unter Leitung der Universität Tübingen. Joachim Hahn ist da vor allen Dingen zu nennen, der ab 1974 im Geisenklösterle gegraben hat und dort mit seiner Grabungsmannschaft die Grabungstechnik entwickelt hat, die wir heute noch benutzen. Wir graben heute Viertelquadratmeter für Viertelquadratmeter in feinen Schichten, ganz vorsichtig. Und die Funde über einer gewissen Größe werden dreidimensional eingemessen, das heißt in der Fläche und in der Tiefe. Erst dann dürfen sie rausgenommen werden, dass wir nachher genau wissen, was lag wo vor der Ausgrabung. Hinterher können wir es nicht mehr kontrollieren, weil dann ist er weg. Was wir auch machen seitdem, die Erde, die wir rausnehmen in unserem kleinen Abtrag, kommt in ein Sieb rein, Maschenweite 1 Millimeter und wird dort mit Wasser nochmal durchgeschaut, geschlemmt, wie wir das nennen. Und alles, was in diesem Sieb hängen bleibt, wird nachher ausgelesen. Was sind Funde? Was sind keine Funde? Damit können wir eben ganz genau dokumentieren, wo die Sachen rausgekommen sind. Und bei diesen Grabungen im Geisenklösterle sind dann auch das erste Mal eben solche Figürchen genau beobachtet rausgekommen. Da kennen wir genau die Stellen, wo sie lagen, wo die einzelnen Stücke davon lagen. Und da ist auch das erste Mal sind Musikinstrumente rausgekommen. Handelt sich ja um Blasinstrumente, wahrscheinlich um Flöten, aus Vogelknochen hergestellt, aus Elfenbein teilweise hergestellt. Seit 1977, also 3 Jahre später, wird dann auch im Hohlefels bei Schalklingen in dieser Art gegraben. Da gab es früher auch schon kleinere Untersuchungen, aber seitdem eigentlich relativ durchgängig jeden Sommer eine Grabungskampagne. Und das läuft bis heute, diese Ausgrabung. Also auch jetzt, jeden Sommer, kommt die Grabungsmannschaft der Uni Tübingen, meistens Fachstudenten aus dem Ausland. Grabungssprache ist Englisch dort, weil etliche davon überhaupt kein Deutsch kennen. Und wird jedes Jahr gegraben. Ansonsten laufen jetzt jedes Jahr kleinere Untersuchungen. Das heißt, man will rausfinden, wie insgesamt dieses Siedlungsmuster damals in der Zeit war. Weil wir kennen jetzt ein paar Höhlenfundstellen, aber das ist natürlich nur eine punktuelle Angelegenheit. Und wir möchten natürlich gerne ein vollständigeres Bild davon bekommen, was war damals in unserer Gegend los. Am Vogelherd hat man dann auch nochmal nachgegraben. Die haben 1931 ziemlich schnell gegraben, waren nach 10 Wochen mit ihrer Ausgrabung fertig, war die Höhle komplett ausgeräumt. Wir bräuchten mit unserer Methode heutzutage Jahrzehnte. Und der Grabungsschutt von 1931, der ist in den letzten Jahren auch nochmal ausgegraben worden, geschlemmt worden und dann ausgelesen worden. Und dabei kamen ganz viele Funde raus, die damals übersehen haben. Darunter noch ein vollständiges Elfenbeinfigürchen, das kleine Mammut, das jetzt im Archäopark an der Vogelherdhöhle zu besichtigen ist. Und wir haben jetzt aus unseren 4 Fundstellen über 50 solche kleine Elfenbeindarstellungen. Und Reste von in etwa 25 Flöten aus dieser Zeit.
Ja, vielleicht noch eine kleine Frage zu den Flöten. Das heißt also, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, das sind damit auch die im Moment ältesten bekannten Musikinstrumente.
Genau.
Hat eigentlich sich schon jemand die Mühe gemacht, ich meine jetzt wahrscheinlich nicht auf den Originalen, aber auf Nachbauten da mal zu blasen, weil das kann man ja heutzutage mit den 3D-Scannern und 3D-Druck oder so kann man sich ja, naja gut, mit Materialbeschaffenheit her nicht, aber von den Dimensionen kann man sich ja locker mal so eine Flöte heutzutage nachkonstruieren. Hat da schon mal jemand geblasen? Wie hört sich das an?
Sie haben natürlich recht, auf den Originalen kann man nicht mehr spielen, die sind nämlich alle nicht mehr vollständig, da fehlen Stückchen. Wir haben aber Nachbauten davon gemacht, jetzt nicht im 3D-Druck, sondern wir haben uns die Originalmaterialien beschafft und daraus die Nachbauten gemacht und auf denen kann man spielen.
Mhm. Ja, das ist natürlich viel interessanter, weil das Material beeinflusst natürlich ganz wesentlich den Klang und da klingt natürlich so eine PLA- und 3D-Druckflöte vielleicht doch nicht so toll.
Wird man sicher auch mal noch probieren, aber bislang schafft man einfach mit den Originalmaterialien.
Mhm. Und da gibt es irgendwo Aufnahmen, da
kann man bei uns im Museum Tonaufnahmen hören. Mhm. Wir haben also einen Klangraum, wo 3 von den Flöten im Original gezeigt werden und man kann sie auch anhören dort.
Ah ja, das ist also eine ganz interessante Sache. Ja gut, und dann also Flöten, dann diese kleinen Figürchen. Und jetzt sind wir eigentlich bei diesem Thema, was sagen eigentlich diese ganzen Funde über die Lebensweise aus? Wie haben die Leute damals, die Menschen gelebt? Wovon haben sie gelebt? Wie haben sie gehaust? Natürlich wahrscheinlich in den Höhlen, aber vielleicht nicht nur.
Jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen.
Ja, okay, wir haben ja auch Zeit.
Wir sind ja vor 40.000 Jahren mitten in der letzten Eiszeit, also in der letzten Kaltzeit, müssen wir eigentlich sagen, weil in der Eiszeit leben wir heutzutage immer noch, im Eiszeitalter vielleicht sollte man sagen. Zu dem Zeitpunkt haben wir allerdings ein relativ mildes Klima hier. Und es ist eben genau der Zeitpunkt, wo das erste Mal solche Menschen wie wir, also moderne Menschen, bei uns in der Gegend auftauchen. Wie müssen wir uns die Umgebung vorstellen? Wir dürfen uns eine Jahresdurchschnittstemperatur ähnlich wie heute vorstellen, vor 40.000 Jahren. Allerdings haben wir normalerweise sehr lange, sehr kalte Winter und kurze, aber warme Sommer. Wir haben ein paar Hinweise sogar darauf, dass es im Sommer zeitweise etwas wärmer gewesen sein muss als heute. Dieser Klimahinweis stammt aus dem Tierweltbereich. Tiere, die heute nicht mehr hierher kommen, weil es ihnen bei uns im Sommer zu kalt ist, die wir damals nachgewiesen haben. Die Landschaft müssen wir uns auch anders vorstellen. Wir müssen uns da draußen mehr so eine Steppe vorstellen mit vielen Gräsern, vielen Kräutern. Wenig Bäume, im Normalfall auch nicht so große Bäume wie heutzutage. Und die Bäume eben eher nur unten in den Tälern an Stellen, wo es geschützt ist und wo genügend Wasser für die Bäume vorhanden ist. Wir gehen heute nämlich davon aus, dass in der Eiszeit das Klima eher trocken war. Hängt damit zusammen, dass wir in der Eiszeit ja diese Gletschervorstöße haben, die beim Höchststand in der letzten Eiszeit bis an den Federsee, bis nach Biberach an der Riss gereicht haben, diese Gletscher. Zu dem Zeitpunkt allerdings keine menschliche Besiedlung hier. Diese Gletscher dürfen wir uns direkt vor den Alpen mit einer Höhe von bis zu 2 Kilometern vorstellen. Und das heißt, da war sehr, sehr viel Wasser drin gebunden. Wenn wir jetzt noch den skandinavischen Eisschild dazu hernehmen, der vom Norden her bis nach Norddeutschland reingereicht hat, nochmal so eine große Eismasse. Und diese Feuchtigkeit, dieses Wasser, das da drin gebunden war, hat natürlich ansonsten dann in der Natur gefehlt. Deswegen haben wir weniger Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Das heißt weniger Bewölkung als heutzutage und wenig Niederschläge. Also eher ein trockenes Klima. Wir haben noch eine Auswirkung von dieser Vereisung. Nämlich der Meeresspiegel sank, der war teilweise 125 Meter tiefer als heute. Und das heißt, die Landmasse war größer. Wir waren hier auch weiter weg vom Meer dadurch wiederum. Wir haben mehr ein kontinentales Klima, so ähnlich wie heute in Zentralasien am ehesten noch. Und wir haben natürlich viele Stellen, wo einfach trockenes Land ist. England hätten sie einfach zu Fuß erreicht. Der Ärmelkanal ist nicht so tief. Die Nordsee. Gab's nicht. Das Schwarze Meer war immer wieder abgetrennt vom Mittelmeer. Dann zu den Menschen selber, das waren Jäger und Sammler. Das heißt, die haben nur die Nahrungsquellen ausgenutzt, die in der Umgebung von ihrem Lager vorhanden waren. Die Lager waren jetzt nicht nur in den Höhlen, da können wir sie am besten fassen und da haben wir auch die größte Forschungstradition ganz einfach. Sondern wir müssen natürlich auch mit vielen Zeltlagern im Freiland rechnen. Nur A, sind da natürlich die Erhaltungsbedingungen nicht so gut wie in den Höhlen. Und zweitens wissen wir gar nicht, wo wir suchen anfangen sollen. Das heißt, wir haben da eigentlich eine Fundlücke, weil wir nur ganz wenig Freilandfundstellen haben, aber im Verhältnis dazu viele Höhlenfundstellen, die aber eher anzeigen, dass sich die Menschen da seltener aufgehalten haben. Rein von der Ernährungslage her, mit diesem Sammeln und Jagen, waren die Menschen dann auch gezwungen, immer wieder ihre Lagerplätze zu verändern, weil in der Umgebung die Nahrung erschöpft war, einfach nicht mehr genügend für die Gruppe da war. Und deswegen nur nicht sesshaft, sondern eben alle paar Wochen Lager woanders hin verlegen, umziehen. So müssen wir uns das in etwa vorstellen zu diesem Zeitpunkt.
Jäger und Sammler, wie hat denn so der Alltag ausgesehen? Ich meine, bei uns steht man morgens um 7 Uhr auf, da geht man schaffen und so weiter und so fort. Wie hat denn der Alltag, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, wie hat der ausgesehen?
Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, aber ich denke, aufstehen eher mit Sonnenaufgang. Also im Sommer deutlich früher als im Winter. Und dann eben auch natürlich Nahrungsbeschaffung. Also sammeln und jagen, pflanzliche Nahrung, tierische Nahrung besorgen. Insgesamt gibt es aber Untersuchungen zu so Jäger- und Sammlerbevölkerungen, dass die nach 3 bis 4 Tagen maximal den Nahrungsbedarf für die ganze Woche gedeckt hatten. Das heißt, der restliche Zeit blieb für andere Tätigkeiten. Da gehört natürlich auch Werkzeugherstellung, Kleidungherstellung, solche Sachen dazu. Aber die haben offensichtlich auch viel Zeit sich dafür hergenommen, um solche Figürchen zu schnitzen. Wenn wir an den Löwenmenschen denken, da stecken 400 Arbeitsstunden drin in dieser Darstellung. Und Musikinstrumente herzustellen, Musik zu machen. Da gehören sicher auch Rituale dazu, zu dem Ganzen. Da wird es jetzt aber ganz schwierig für uns Archäologen, weil wir können nur das ausgraben, was sich im Boden erhalten hat. Den gedanklichen Hintergrund, den geistigen Hintergrund, den können wir nicht mit ausgraben. Da können wir leider nur drüber spekulieren, weil aus der Zeit gibt es auch keine Überlieferungen oder Aufzeichnungen. Wir schauen da natürlich in der Ethnologie, das heißt bei Völkern, die zumindest bis vor kurzem noch so ähnlich gelebt haben wie die Menschen damals bei uns hier. Aber die Frage ist natürlich immer, dürfen wir das einfach 40.000 Jahre in die Vergangenheit übertragen? Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja,
das heißt also beispielsweise, war das wirklich eine schamanistische Kultur oder eben nicht? Ja, das könnte ja auch ganz anders gewesen sein.
Wir Archäologen sind da sehr, sehr vorsichtig. Wir haben zwar solche Funde, wo wir uns vorstellen können, dass es was damit zu tun hat, gerade der Löwenmensch, da könnten wir uns schon vorstellen, dass der was mit einem Ritual, mit Schamanismus zu tun hat. Das ist ja auch, so wie es ausschaut, eine besondere Stelle, wo der gefunden wurde. Im Stadel gibt es mehrere so kleinere Hallen hintereinander und in der zweiten Halle ist er gefunden worden. Und so wie es ausschaut, kamen aus dieser Schicht zum Beispiel keine Feuersteinwerkzeuge raus. Normalerweise schaut es bei uns immer so aus, dass diese besonderen Funde ganz einfach aus der normalen Fundschicht stammen, wo der ganze, ich sage jetzt mal salopp, Müll mit drin liegt. Mhm. Beim Löwenmenschen scheint es nicht so extra, gewesen zu sein.
Extra Wurst, extra Raum.
Oder wenn wir an den Wasservogel denken, der im Hohlefels gefunden wurde, den können Sie auch bei uns in Blaubeuren besichtigen im Original. Da gibt es so Vorstellungen bis heute, auch durch viele Kulturen in der Vergangenheit schon, dass der Wasservogel der ist, der die Verstorbenen ins Jenseits begleitet. Der den Schamaninnen und Schamanen in die Geisterwelt rüberhilft. Steckt sowas hinter dieser feinen Darstellung?
Man weiß es nicht. Also offensichtlich haben sie aber sagen wir mal, doch genug Zeit gefunden, aufgrund dieser Jäger-Sammler-Lebensweise, um solche Sachen zu machen. Weil ich muss da ganz persönlich, ich habe es dem Herrn Wiedmann vorher erzählt, wenn ich mir überlege, wie fein diese Sachen gearbeitet sind und dass man ja damals diese Werkzeuge, diese Präzisionswerkzeuge, wie man sie heute haben, gar nicht hat, dann muss ich mir immer vorstellen, es hat auch irre lang gedauert und vor allem man musste eine Elendsgeduld Abend und Fingerspitzengefühl, um dann sowas hinzukriegen, damit man.
Das zeigt aber eines, das waren bereits die gleichen wie mir.
Die auch Tüftler.
So und die so. Waren Tüftler, die haben sicher auch viel beobachtet. Natürlich, wenn wir uns die Tierfiguren anschauen, wie die exakt gestaltet sind oder wenn wir an das Vogelherdpferdchen denken. Das ist ja schon relativ stilisiert, aber so klipp und klar, das ist eine Pferdedarstellung. Wenn wir an den Wasservogel denken, alles genau beobachtet. Klar, das waren natürlich auch Tiere, die die in der Natur draußen gesehen haben. Die Löwenmenschen sind natürlich was ganz anderes, weil da ist ja schon ganz viel drin, was es in der Natur so nicht gibt. Wo also schon Fantasie dazugehört, wo wahrscheinlich auch Symbolgehalt dazugehört. Oh ja. Wir haben die Rituale schon angesprochen. Denkt man an die Venus vom Hohlefels. Noch so ein Fund, der bei uns in Blaubeuren zu besichtigen ist. Was steckt in dieser Figur drin?
Ja, so, man sieht, was es ist, aber ja. Sag mal, Realproportionen sind es ja nicht.
Nein, sind es nicht unbedingt. Gibt es verschiedene Vorstellungen dazu, was drin steckt? Ist das jetzt von einer Frau, die ein Kind bekommt oder bekommen hat, dass sie genügend Milch hat? Hat es irgendwas mit Brustweisen zu tun? Weil wir haben ja die Hände unter den Brüsten in dem Fall bei der Venus. Hebt sie die da damit so etwas an, wodurch vielleicht auch diese exorbitante Stellung der Brüste da zustande kommt? Ist ein Schwangerschaftskalender. Gibt alles mögliche an Deutungen. Manche sehen drin die Urmutter.
Ja,
man kann aber wissen tun wir es alle nicht.
Genau.
Es wird uns schon interessieren, aber wir wissen es nicht.
Okay, dann würde ich sagen, nach der nächsten Musik kommen wir dann zu dem weiteren Thema oder für, ja, man kann sagen Hauptthema, nee, ist es jetzt nicht unbedingt, aber zum UNESCO-Weltkulturerbe. Was das jetzt ist, wie es dazu gekommen ist, was das bedeutet, dazu gleich mehr. 40.000 Jahre Hochkultur kann man durchaus sagen hier in der Region, aber die Welt ist ja oder die Erde groß genug, sehr groß im Vergleich zu dieser Region. Warum eigentlich genau hier, Herr Wiedmann?
Das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Das würden wir auch gerne wissen. Wir gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Ernährungsbedingungen bei uns sehr gut waren, dass es also genügend pflanzliche Nahrung, genügend tierische Nahrung gab. Ich könnte nur einen zweiten Grund anfügen, der vielleicht mitspielt. Wir haben bei uns in der Gegend ja Karstquellen, wie den Blautopf zum Beispiel. Und da kommt das Wasser immer mit einer Temperatur raus, die dafür sorgt, dass die selbst im tiefsten Winter nicht zugefrieren. Das heißt, auch im Winter ist da offenes Wasser da für die Tiere und für die Menschen. Vielleicht spielt das auch mit. Aber es ist ja insgesamt ein Kultursprung, der sich da irgendwie zeigt in diesen besonderen Funden, in frühester figürlicher Kunst mit so sensationellen Funden wie älteste Frauendarstellung weltweit, eben die Venus, mit ältesten Musikinstrumenten. Und es kommt nur ein dritter Punkt dazu. In den Fundschichten haben wir ab der Zeit auf einmal jede Menge Schmuckstücke drin. Also wir Menschen fangen an, uns zu schmücken. Und in Schmuck steckt ja ganz viel an Information, an Symbolgehalt drin. Nicht nur, man schmückt sich damit, sondern man kann zeigen, man gehört zusammen. Man gehört zur gleichen Gruppe, weil man den gleichen Schmuck trägt. Man kann sich von anderen abheben. Man kann eine Auszeichnung bekommen haben. Denken Sie an Orden oder sowas. Da steckt alles Mögliche drin im Schmuck.
Also so ein richtiger Sprung, wie Sie das gesagt haben, um nicht zu sagen, auch doch ein großer Sprung. Also man sich überlegt,
so stellt sich im Moment
vor
dar,
dem
ja.
Hintergrund. Und das war dann auch der Anlass, kann ich mir vorstellen, dass jetzt eben hier dieses Weltkulturerbe der UNESCO eingerichtet wurde. Worauf bezieht sich das jetzt eigentlich? Auf die Fundstellen, auf die Funde, auf alles? Was ist eigentlich jetzt dahinter? Ich kann mir das noch nicht so, es schwirrt zwar immer im Kopf rum, man hört es oft, aber was ist es denn genau?
Also der Titel des Welterbes ist jetzt ja Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Ganz einfach, es sind 6 Fundstellen, die da davon betroffen sind, die Teil dieses Welterbes sind, muss man jetzt sagen. Und die Täler drumherum gehören auch dazu. Wir haben sogenannte Kernzonen und Pufferzonen, die da dazu gehören, wo jetzt halt zum Beispiel in den Kernzonen keine Eingriffe gemacht werden dürfen, ohne dass das vorher abgesprochen ist entsprechend. Also Bodeneingriffe oder sowas. Auch in den Pufferzonen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht dann eben auch darum, die optische Sichtbarkeit, also sichtbare Achsen, Sichtachsen wiederherzustellen, die teilweise heutzutage fehlen. Auch solche Sachen gehören dazu. Vielleicht zuerst mal zu den 6 Fundstellen. Es sind 2 forschungsgeschichtlich wichtige. Das ist die Sirgensteinhöhle, die ich vorher schon erwähnt habe, und die Bocksteinhöhle im Lohnetal, die bereits in den 1880er Jahren ausgegraben wurde und wo wichtige Funde aus der Neandertalerzeit rausgekommen sind. Und dann eben unsere 4 Fundstellen, aus denen wir Kunst- und Musikinstrumente haben. Das ist im Lohnetal die Vogelherdhöhle und der Hohlenstein-Stadel, und im Achtal zwischen Blaubeuren und Schelklingen ist es das Geißenklösterli und der Hohlefels. Da sind die 6 Fundstellen. Und aufgrund dieser besonderen Funde, die da rauskamen, hat man sich überlegt, dass das vielleicht doch eine Chance hätte, da einen Antrag bei der UNESCO zu stellen auf Welterbe. Diese ersten Überlegungen sind schon 8 Jahre her, liefen also 2009. Man hat dann mal angefangen, ja, etwas weiter zu gehen. Ab 2012 gab es erste Vorarbeiten. Und bereits 2014 hat man es mit diesem Paket, muss man ja eigentlich sagen, auf den ersten Platz auf die sogenannte Tentativliste in Deutschland geschafft. Das sind also, eine Tentativliste besteht aus den ganzen Einreichungen im Prinzip für Welterbe, und die Kultusministerkonferenz bestimmt dann, wer auf welchen Platz kommt, wie dann die Liste nach Paris weitergereicht wird zur UNESCO, die dort ihren Sitz hat, was das anbelangt. Es wurde dann ein Antrag erstellt unter Federführung vom Landesamt für Denkmalpflege. Der hat, glaube ich, 800 Seiten sowas, sind 3 so dicke Bände. Da geht es nicht nur um die Fundstellen, sondern da geht es dann eben auch um Pläne. Wie wird das in Zukunft gemacht? Was läuft da in Zukunft? Wie geht es da damit weiter? Das gehört alles schon im Vorfeld dazu. Dieser Antrag ist dann Anfang letzten Jahres eingereicht worden bei der UNESCO. Und ja, kleine Korrekturen sind hinterher noch angefordert worden. Dann gab es eine Besichtigung durch ICOMOS, das ist die internationale Denkmalbehörde, die dann praktisch losgeht und diese Anträge zunächst mal schaut, was ist da da, hat es überhaupt Chancen, gibt es irgendwelche Probleme in dem Zusammenhang. Der Bericht von ICOMOS ist dann positiv ausgefallen, und bereits 2017, ein Jahr später, haben wir es geschafft, mit unseren Höhlen in die Welterbeliste aufgenommen zu werden. Das war dann bei der 41. Sitzung in Krakau, dieses Jahr Anfang Juli, konkret am 9. Juli, kurz nach 12 Uhr. Und die Entscheidung fiel in 13 Minuten. Wir saßen gespannt vor dem Fernseher, haben natürlich Livestream verfolgt, das Ganze. Es ging vorher sehr, sehr zähflüssig. Und bei unserem Antrag auf einmal, zack, war er durch.
Und dann haben die Sektkorken in Blaubeuren geknallt.
Die haben in Blaubeuren und sicher nicht nur dort geknallt, sondern auch noch woanders.
Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und wenn man so manchmal weiß, wie langsam die Mühlen der Bürokratie mahlen, ist es ganz schnell gegangen eigentlich.
Muss man wirklich sagen.
Muss man echt sagen. Ja, an diese ganzen Sachen, da sind ja auch ein paar Dinge, haben Sie ja schon angesprochen, irgendwelche Bedingungen geknüpft.
Ja, es geht jetzt natürlich A, um Bewahrung der Fundstellen der Landschaft, also keine Eingriffe in dem Sinne. Natürlich wird man das nicht ganz vermeiden können, aber wenn Eingriffe erfolgen, muss das praktisch vorher mal mit dem Landesamt abgesprochen sein. Die müssen das wiederum mit der UNESCO abklären. Alles Mögliche muss da geklärt sein, weil es kann ja auch passieren, dass einem wieder aberkannt wird. Haben wir am Beispiel Dresden gesehen mit der Waldschlösschenbrücke, wo die UNESCO gesagt hat, das ist in der Kernzone und da kann man so einen Eingriff nicht machen. Daraufhin hat Dresden diese Anerkennung verloren. Da gehört jetzt natürlich Erschließung der Fundstellen dazu. Wir haben gerade heute Morgen einen Termin dazu gehabt, wo es um Erschließung vom Geißenklösterle und vom Sirgenstein geht. Es gibt zwar Wege dorthin, aber die sind einfach fürs normale Publikum, fürs breitere Publikum nicht so geeignet, weswegen wir da eine neue Erschließung machen müssen von den Fundstellen. Dann gehören natürlich auch Informationen zu den Fundstellen dazu. Wir bieten natürlich die Grundinformationen bei uns im Museum, aber wir müssen ja auch draußen vor Ort Informationen bieten. Soll bei uns jetzt so aussehen, dass da Themenwege entstehen zu den Fundstellen, mit verschiedenen Themen natürlich, ganz klar. Und insgesamt wollen wir natürlich erreichen, ich hoffe, dass da alle mitmachen, dass man zu jeder Fundstelle praktisch ein eigenes Thema rausgearbeitet wird. Weil der Tourist, der kommt, für den ist es ein Welterbe, ist es ja auch. Und da will er schon was Entsprechendes sehen und nicht dann an jeder Fundstelle das Gleiche erzählt bekommen. Deswegen müssen wir da schauen, dass dieser Verbund gut funktioniert, dass wir da ein schönes Bild hinbekommen, ein einheitliches Bild auch hinbekommen.
Für die Wege ist da der Kreis zuständig oder wer macht das?
Für die Wege sind die Gemeinden zuständig.
Die Gemeinden.
In dem Fall. Es gibt aber auch Fördergelder dafür, natürlich nicht für die Wege, sondern für das, was am Weg entsteht. Aber der Weg gehört auch dazu, weil ohne Weg kommen wir da nicht hin.
Ja klar, ohne Weg kommt man nicht hin.
Genau.
Und da wollen Sie eben zu jeder Fundstelle, sagen wir mal, ein Spezialthema dann anbieten.
Genau, das wäre uns wichtig. Wir hoffen, dass das koordiniert wird in nächster Zeit. Die Landkreise und die Stadt Ulm, also Alb-Donau-Kreis, Kreis Heidenheim und Stadt Ulm, wollen da jetzt auch zusammen eine Stelle mit einrichten. Im Landratsamt Alb-Donau-Kreis wird es eingerichtet, wird aber von allen dreien getragen, in unterschiedlichen Anteilen. Eine Koordinierungsstelle, die eben schauen soll, dass das ein Welterbe wirklich wird.
Ja, dann würde ich sagen, nach der nächsten Musik schauen wir mal, welche Rolle denn eigentlich das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren bei der ganzen Sache spielt. Die prähistorischen Fundstellen aus Aach und Lohnetal sind, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, seit 9. Juli, gell, Herr Wiedmann, Weltkulturerbe. Und wir haben auch schon gehört, dass das eine ganze Menge von Verpflichtungen mit sich bringt. Ja, und welche Rolle spielt jetzt dabei das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren?
Wir sind das zentrale Museum zum Thema Altsteinzeit in Baden-Württemberg, sind seit 2014 oder 2013 auch Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und haben dort damit natürlich die Rolle, diese altsteinzeitlichen Befunde bei uns zu präsentieren. Wir sind nicht der einzigste Präsentationsort, aber der zentrale Präsentationsort. Wir haben diese Funde ja auch im Landesmuseum in Stuttgart. Wir haben auf dem Schloss Hohentübingen im Museum der Universität Tübingen Funde aus der Grabung 1931, vor allen Dingen am Vogelherz. Wir haben hier im Ulmer Museum, Museum Ulm, wie es in der Zwischenzeit heißt, den Löwenmenschen. Und wir haben im Archäopark Vogelherz auch zwei Originale von diesen Figürchen. Sind die Präsentationsorte, aber so die Zentrale davon sind im Prinzip wir. Wir sind weiterhin auch Mitglied in einem europaweiten Verbund, in einem Netzwerk, nennt sich Ice Age Europe, wo es eben darum geht, unsere eiszeitlichen Funde, unsere eiszeitlichen Fundstellen besser bekannt zu machen. Läuft natürlich auch mit unter dem Titel ein bisschen Vermarktung. Natürlich geht da um touristische Aspekte bei dem Ganzen, ganz klar. Wir selber bieten natürlich einiges an. Wir bieten ganz viel an Führungen an. Zum Beispiel haben wir auch nach der Erklärung zum Weltkulturerbe dann jeden Tag bei uns eine Welterbeführung eingeführt nachmittags. Jetzt in der Winterzeit ist dann reduziert auf Samstag und Sonntag. Wie es nächstes Jahr aussieht, wissen wir noch nicht. Wir bieten natürlich auch Exkursionen zu den Fundstellen an. Brillenhöhle ist bei uns schon lange im Angebot. Die anderen sind im Moment aufgrund der schweren Zugänglichkeit noch ein bisschen schwierig. Wenn die neuen Wege da sind, wird es natürlich verstärkt dann auch kommen. Dann gibt es ja auch viele Informationen an diesen Wegen, gibt es Infostationen an diesen Wegen zu den verschiedenen Themen. Daneben bieten wir viele praktische Sachen an. Das heißt, wir haben auch viele Gruppen, die jedes Jahr kommen, die bei uns mit Werkzeugen aus der Steinzeit, mit entsprechenden Techniken Sachen herstellen, die sie zum Schluss natürlich auch mit heimnehmen dürfen. Da sind viele Schulklassen drunter. Wir haben insgesamt um die 300 Gruppen in der Form, die kommen. Führungen haben wir noch eine ganze Menge mehr. Das sind jetzt um die 500 rum sowas jedes Jahr. Und was für uns auch als Auswirkung natürlich da war, unsere Besucherzahlen sind nach der Erklärung zum Weltkulturerbe nach oben geschnellt. Wir haben dieses Jahr deutlich mehr Besucher als in den Jahren zuvor, obwohl wir da auch nach der Neueröffnung 2014 schon ziemlich zugelegt haben mit den Besucherzahlen.
Eine kleine Zwischenfrage, weil das ist alles wahnsinnig viel Arbeit. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie denn im Museum?
Wenig.
Zu wenig, deswegen müssen Sie auch noch den Hausmeister spielen.
Wir haben schon einen Hausmeister, ja. aber da ist natürlich auch wenig da und im Zweifelsfall bin ich dann halt auch wieder gefragt, also weil ich mich halt im Haus aber auskenne. Schon seit langem in diesem Haus zugange bin, ganz einfach.
Ja, um jetzt vielleicht auch nochmal auf diese Veranstaltungen zurückzukommen, wo die Leute was basteln, haben die eigentlich auch schon mal Musikinstrumente gemacht?
Wir machen auch Musikinstrumente. Oh, ich führe also fast jedes Jahr einen Workshop durch, wo man Flöten aus Vogelknochen herstellen kann. Wir versuchen, die Originalmaterialien dafür zur Verfügung zu stellen, also Schwanenknochen. Und dann gibt es eine Einleitung in das Thema und danach dürfen diese Personen, die teilnehmen, sich selber eine Knochenflöte herstellen.
Oh, das hört sich sehr interessant an, weil ich habe jahrelang Klarinette geblasen, mache auch nur so Experimentalmusik, bin überhaupt so an solchen Sachen interessiert. Das wäre was. Also jetzt haben sie mich wirklich schon angefixt. Also da schaue ich mal. Das ist irgendwann im Sommer, diese Sachen immer, oder? So, wann machen sie
das? Ich weiß noch nicht, wann der Termin ist. Nächstes Jahr wird auf alle Fälle so ein Kurs wieder angeboten worden. Mhm. Kann, wie gesagt, noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt. Wir sind im Moment dabei, das Programm fürs nächste Jahr zu erstellen, aber wir sind einfach noch nicht so weit.
Ja, aber das heißt doch letztendlich, es lohnt sich, sich beim Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren zu informieren. Das kann ja zunächst mal im Internet sein. Was haben Sie denn da für eine Internetadresse?
Unsere Homepage ist www.urmu.de.
Urmu.
URMU.
Aha,
Abkürzung.
Das Urgeschichtliche. Also muss man nicht so viel tippen, man muss es halt einfach merken, Urmuseum. Und da ist dann das Ganze drauf und da wird man dann auch nächstes Jahr dann, wenn man da immer regelmäßig reinguckt, dann finden, wann man die Flöten bauen kann.
Genau, also wir schauen natürlich schon, dass wir bis Jahresende unser Programm am Stehen haben und das dann auch im Netz zu finden ist. Aber das ist immer nicht so einfach mit dem Programm, weil wir ein sehr umfangreiches Programm bieten. Wir bieten zum Beispiel jeden Sonntagnachmittag unsere Steinzeitwerkstatt an, wo man einfach kommen kann und mitmachen. Ist vor allen Dingen für Familien gedacht, die Steinzeitwerkstatt. Und wir müssen für jeden Sonntag jemanden suchen, der das macht. und der ein eigenes Thema macht.
Das heißt also, es sind auch Leute, die Spaß dran haben, so ehrenamtlich da aufgefordert, sich bei Ihnen zu melden, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, oh klasse, möchte ich mitarbeiten, Sie wären dankbar.
Dann dürfen die sich schon bei uns melden und dann müssen wir eben schauen, wie wir sie einsetzen können.
Ja, ein Blick auf die Uhr und die Leute, die mir regelmäßig zuhören, die wissen, was jetzt kommt. Herr Wiedmann, was habe ich vergessen zu fragen? Was möchten Sie jetzt noch loswerden? Es sind ja immer Dinge, wo man sagt, ja, der Moderator hat jetzt gar nicht gefragt, aber jetzt fragt er insofern, was hat er vergessen?
Fällt mir im Moment jetzt eigentlich nichts ein. Ich glaube, wir haben alles untergebracht, was mir wichtig war. Kommt mir dann hinterher wahrscheinlich, wenn ich wieder draußen bin. Das nur einfällt, das hätten wir noch machen können.
Ja, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu den aktuellen Öffnungszeiten. Jetzt ist ja Winterhalbjahr, oder ja, kann man sagen, irgendwie wann.
Wir sind noch nicht ganz in den Winteröffnungszeiten angekommen.
Wir sind noch
diesen Monat in den Sommeröffnungszeiten. Das heißt, wir haben Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 1. Dezember bis 14. März dann, also im Prinzip bis Frühlingsanfang, haben wir dann nur noch Dienstagnachmittag und Samstagnachmittag 14 bis 17 Uhr und sonntags 10 bis 17 Uhr geöffnet. Danach geht es wieder ganz weiter.
Aber immerhin 3 Tage, dann ja. Auch im Winter. Das heißt ja. Also, wenn man mal in den Weihnachtsferien nicht so recht weiß, was man machen soll, allzu weit ist es ja zumindest von Ulm aus nicht. Blaubeuren 20 Kilometer circa oder so weiter. Ja. Also mit dem Zug ist es ganz schnell, 10 Minuten fährt der da, wenn er ja. Und dann ist man schon in Blaubeuren. Wie sind die Eintritte? Schwab fragt ja immer nach dem Geld, was kostet's?
Erwachsene kosten bei uns 5 Euro Eintritt, Jugendliche 3 Euro. Sie haben die Weihnachtsferien angesprochen, da bitte vorher informieren, weil da haben wir natürlich viele Feiertage drin, die dann nicht geöffnet sind.
Ja, klar. Aber dafür gibt es diese urmu.de Homepage.
Genau, da finden Sie das alles.
Okay. Herr Wiedmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war eine sehr spannende Stunde für mich. Ich habe wieder viel dazugelernt. Es ist immer sehr wichtig für mich, also dass ich hier nicht nur moderiere, sondern auch was für mein Gehirn habe. Und ja, ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Tätigkeit, fürs Urmu und natürlich auch für das Weltkulturerbe viel Erfolg. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Tschüss. Dank.
Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Macht's gut. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.